Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Zweiter Teil unserer Kickbase-Manager-Schule und wieder mal mit unserem Lehrer Bench, der heute sehr emotional in die Vorbereitung dieses Kickbase-Sonderformats gekommen ist, aber dazu gleich später mehr. Heute im Fokus mit Bench und Simon gemeinsam Marktwert, Trading und Timing, die Kunst der Managerökonomie, was auch immer das bedeutet, Ökonomie, Mökonomie, Schnökonomie, am Ende zählt, Leute, ich will auf Platz 1 und vor allen anderen liegen. Von daher, wir gehen rein. So, und Bench würde am liebsten auch wieder rausgehen. Bench, du bist sehr hektisch heute Morgen hier reingekommen. Es passt einfach perfekt zum Thema Trading heute. Was liegt an?
Ja, ich bin schon ein bisschen angezündet. Wir haben gestern unsere zweite Liga gestartet für diese Saison mit Tusche, der ja auch hostet mit uns den Zweitliga-Podcast. Und tatsächlich 16 anderen Jungs. Also wir haben da eine volle 18er-Liga dieses Jahr zusammengekriegt und sind alle dementsprechend heiß. Und da gab es jetzt heute Nacht so den ersten Deal, den ich da versucht habe einzufädeln, wo ich einen sehr günstigen, potenziellen Starter mir eingepackt hätte, der dann auf dem Markt gelistet wurde. Ich habe das natürlich nicht just in der Sekunde dann direkt wahrgenommen und drauf geboten und den bekommen. Dafür war ein anderer sehr findiger Manager aber ganz schön fix und hat gefühlt Sekunden nach dem Listing direkt drauf geboten. Der Spieler wurde ihm aus Versehen verkauft von demjenigen, der mir den Spieler versprochen hatte sozusagen. Und jetzt habe ich mich bei dem eben gemeldet und habe gesagt, ey Kollege, pass mal auf. Habe ihm unseren Chat, unsere Verhandlung geschickt und wie wär's denn? Ich zahle dir noch einen kleinen Obolus oben drauf und dann geht der Deal fair durch und du hast deinen Trade und wir alle sind happy. Aber, ja, weiß nicht, der hat so ein bisschen seinen eigenen Nutzen gerade mehr im Fokus als das faire Traden und Managen und deswegen, weiß nicht, bahnt sich da vielleicht die erste Manager-Krise für diese Saison an. Wir schauen mal, aber es ist eine sehr ärgerliche Situation gerade, die ich spitz auf Knopf versucht habe, noch irgendwie zu klären vor der Aufnahme. Ja, jetzt muss ich mich emotional erstmal ein bisschen runterbringen und das Ding später regeln.
Während du, also ne, gerne, du bist jederzeit willkommen, hier auch während der Episode deinen Frust loszuwerden, wenn du vielleicht parallel noch irgendwie gerade was schreiben musst in den Verhandlungen, gerne. Ne?
Hier habt ihr mich mit Full Focus, das mache ich später.
Okay, ja, auch gut. Kenne ich andere Manager-Typen, Simon?
Ich? Ich bin noch nicht emotional.
Nein, nur nicht. Du bist eine Ratte, ja. Also, ich kenne keinen hinterlistigeren Manager als dich, wirklich.
Ja, ich kann ganz gut Honig ums Maul schmieren.
Und ich kenne dich schon.
Volland für 17 Millionen.
Exakt. Vorne so, hinten so. Ja, genau. Es gibt auch noch welche, die darauf reinfallen. Aber gut. Sag mal, Mensch, nochmal, um auf die Situation einzugehen. Habt ihr keine Regeln, mit denen ihr da so zockt, so Richtung Vetorecht? Oder gibt es da nicht irgendwie eine Instanz drüber?
Also in den Vetorecht.
Das jetzt alles unter euch?
In den Vetorecht dachte ich, braucht es tatsächlich nicht. Ich war so ein bisschen in der am Hebel, was jetzt die Regelauslegung vorher und die Regelerstellung anging. Und da gab es schon die ein oder zwei. Es sind ja auch ein paar Profis, die da mitspielen, die gesagt hatten, Alter, da brauchst du ja Abi hierfür. Schreibt mir das mal bitte kurz in Kurzform auf. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie das da lief. Deswegen dachte ich, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und habe dann nicht irgendwie jetzt noch auf Vetorecht mit irgendwie Stimmzählung und sonst was gepocht. Ich muss sagen, ich hätte es jetzt retrospektiv lieber gemacht.
Ja.
Ja. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich kann mal eine kleine Anekdote, wie es genau andersrum laufen kann, erzählen. Zur Saisonvorbereitung jetzt ist nämlich Lorinho, der ist bei TikTok sehr, sehr aktiv. Das ist Lorenz hier, der Patient 99. Absoluter Eintracht Frankfurt-Fan und ein richtiger Crack und hat eine riesen Fanbase bei TikTok. Die spielen auch mit ein paar Pros in der Liga. Und der ist mit einer Art Sozialgesetzbuch auf mich zugekommen. Ein Pamphlet als PDF-Datei. 10 Seiten, ja, mit Regelwerk und Teilnehmern. Stark. Und was weiß ich was. Saustark, das ist aber noch längst nicht alles. Warum kommt der denn auf mich zu? Es gibt jetzt ein sogenanntes Schiedsgericht. Ein Schiedsgericht, ein neutraler Richter, der, wenn die Vetos ausgesprochen sind und es unentschieden steht, letztendlich basierend auf diesem Regelwerk, auf diesem Pamphlet, zu entscheiden hat, wie mit dieser Situation jetzt umgegangen wird. Und ich bin jetzt Richter in deren privaten
Liga. Das ist stark.
Es ist einfach so krass, so eine Story. Und also, ich habe sofort zugesagt. Ich sag,
das ist Peak Kickbase Passion auf jeden Fall. Wahnsinn.
Absolut. Aber auch Leute, die hier jetzt den zweiten Part zuhören, die seit gestern eingestiegen sind, das ist jetzt hier wirklich Nerdigkeit hoch 150. Ja, es geht auch anders, keine Sorge. Also von bis werden wir jetzt heute in der Episode einmal durchgehen. Marktwert, Trading und Timing. Was bedeutet das? Wie entwickeln sich die Marktwerte? Was habt ihr denn da jetzt so an Dingen in der App, die wir noch berücksichtigen müssen? Was bedeutet es denn? Wie schnell könnte denn so eine Marktwertkurve steigen? In welchen Abständen wird sie wieder sinken? Worauf müssen wir uns einlassen? Wie sind die Zeitfenster Richtung Trading zu erkennen? Solche Geschichten, die gehen wir jetzt ganz in Ruhe einmal durch. Aber wir werden ja nicht die Punkte liefern, wenn wir vorher nicht noch so ein bisschen Bundesliga Mehrwert mit reinbringen. Es gibt ja auch gerade ein paar ganz, ganz wichtige Informationen. Und Simon ist so hoch jauchzend Bench in den Podcast gestiegen ist Simon so frustriert und traurig in diesen Podcast reingetrödelt mit den ganzen News, die zu Werder Bremen gerade reingetrudelt sind. Simon, hast du überhaupt Lust, heute mit uns zu sprechen oder grundsätzlich erstmal überhaupt Lust, in die Saison zu starten? Was ist mit deinen Bremern los?
Lust, mit euch zu sprechen, habe ich immer. Das kann auch die Situation bei Werder Bremen nicht ändern. Auf Kickbase freue ich mich auch, aber was jetzt so die Bundesliga-Saison von Bremen angeht, ist die Freude jetzt auf jeden Fall ein bisschen getrübt, Stand jetzt. Ich hoffe, dass da vielleicht transfertechnisch noch ein bisschen was dran gearbeitet wird. Angefangen mit der Duxch-Verletzung im ersten Training, verpasst große Teile der Vorbereitung, inklusive des besonders wichtigen Trainingslagers. Gleiches gilt für Jens Day, der im ersten Testspiel auch verletzt raus musste. Er verpasst auch das Trainingslager. Ja, und gestern kam die Hiobsbotschaft schlechthin. Mitchell Weiser mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie. Und ich glaube, jeder weiß, wie lange so ein Kreuzbandriss braucht, bis man da wieder bei 100% ist. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er die gesamte Saison verpassen wird. Alles andere würde mich jetzt erstmal wundern. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, er ist inzwischen 31 Jahre alt, wird nächstes Jahr im April 32. Dann mit einem überwundenen Kreuzbandriss, ob man in dem Alter überhaupt nochmal wieder auf die 100% kommt, die er jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, sei auch mal dahingestellt. Also es kann jetzt so ein bisschen durch die Verletzung auch seine restliche Karriere davon betroffen sein und beeinflussen. Ja, es ist der Worst Case. Also der war, seitdem er bei Bremen spielt, der kam ja da nach dem Abstieg in der Zweitligasaison zu Bremen, hat da sofort als Stammspieler krass performt, dann nach dem Wiederaufstieg in den letzten drei Saisons auch mit der beste Spieler bei Bremen gewesen, immer unter den Top 3 Scorern gewesen auch bei Bremen. Ich glaube, letztes Jahr auch 10 Vorlagen, 4 Tore, irgendwie sowas, und das als rechter Schienenspieler. Ich glaube, das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung fürs Bremer Spiel, die er hatte. Und dass der jetzt die gesamte Saison ausfallen wird, ist ein Worst Case. Also auf den waren große Teile des Spiels auch ausgelegt, jetzt auch unter dem neuen Trainer. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie wir das auffangen wollen.
Um ein bisschen Credibility zu schaffen, du und Bench, ihr hört euch ja wahrscheinlich im Podcast wieder bald, ne? Und zwar nicht in diesem hier, sondern in deinem Bench, ne? Denn Simon, du bist ja auch Werder Bremen-Experte. Wirst du bis dahin noch ein paar News irgendwie zusammentrommeln können? Also du sagst es ja schon, es wird wirklich schwer vorstellbar. Wie soll diese Mannschaft Bundesliga-tauglich sein mit so drei, also das sind das Fundament am Ende, ne?
Ja gut, Stay und Duxch, die werden ja auf kurz oder lang auch wieder zurückkehren. Dann muss man natürlich auch noch abwarten, ob Duxch vielleicht den Verein dann doch noch verlässt. Stand jetzt gehe ich tatsächlich davon aus, dass er eher nochmal die Saison bleiben wird. Auch aufgrund seiner jetzigen Verletzung will den jetzt auch keiner holen. Der würde ja dann auch bei anderen Vereinen die Vorbereitung verpassen. Stay sehe ich auch eher so, dass er bleibt, weil wir wahrscheinlich Romano Schmid zu Geld machen werden.
Ja, wollte ich gerade sagen, der steht ja kurz vor Abgang.
Genau, da gibt es jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Bewegung, so was ein Transfer von Romano Schmid angeht. Mhm. Also wie gesagt, Stay und Duxch sehe ich auch nach dem Trainingslager dann wieder zurück beim Team, mit Blick auf den ersten Spieltag und auch auf das Pokalspiel die Woche davor, könnte es vielleicht sogar reichen, dass sie da schon dabei sind. Ja, aber ansonsten, klar, muss man jetzt irgendwie gucken, die Kaderplaner, Peter Niemeyer, Clemens Fritz sind auf jeden Fall angehalten, jetzt auch auf die personellen Gegebenheiten zu reagieren. Die Kassen sind aber jetzt auch nicht allzu prall gefüllt, also da muss man jetzt auch mal gucken, was finanziell umsetzbar ist. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut. Ich bin bei Kickbase selber als Experte im Podcast Ende Juli. Bis dahin weiß ich hoffentlich ein bisschen mehr, was ich dann auch damit in den Podcast reinbringen kann.
Mensch, Eröffnungsspiel 26-27, Bundesliga, also zweite Bundesliga, Bielefeld gegen Bremen, das war's doch, oder?
Würde ich nehmen. Wir haben ja an vor allem die letzte Partie erstmal im Pokal letztes Jahr gute Erinnerungen. Jetzt geht's in der ersten Runde direkt wieder gegen Bremen ums Große. Aber Spaß beiseite. Also es ist extrem bitter natürlich jetzt die Situation gerade. Ich habe auch bei der Duxch-Verletzung schon gedacht, das war natürlich eine Personalie, die sowieso heiß diskutiert war, wo die Frage war, macht man noch ein bisschen Geld draus und kann im Prinzip einen Umbruch damit einleiten, der ja jetzt schon kommen muss, wenn man dann Schmied auch noch abgibt. Dann hast du wirklich die Offensivachse komplett abgegeben, musst schauen, ob ein Keke Top jetzt den nächsten Schritt macht, den er letztes Jahr nicht so ganz bekommen hat, ganz vorne drin, musst gucken, ob ein Ginma, Grüll und Co. wirklich mal konstant ein Level erreichen, womit du da im Bundesliga-Mittelfeld oder doch sogar weiter oben jetzt nach der Serie, die man zeitweise letzte Saison hatte und wo man sicherlich jetzt gestiegene Ansprüche eigentlich stellen würde gerne, ob man das damit dann hinbekommt. Dann die Verletzung von Dirk. Simon hat es schon gesagt, es wird sich trotzdem noch die Frage stellen, geht der nicht? Du hast keine so richtige Planungssicherheit, kannst noch nicht frühzeitig reagieren. Wenn wer Neues kommt, verpasst er auch das Trainingslager dann höchstwahrscheinlich und. Und dann jetzt noch die Weiser-Geschichte hinterher. Also es ist extrem bitter. Also ich glaube, mir fällt gerade kein Bundesligist ein, für den die Vorbereitung irgendwie noch herausfordernder einfach aufgrund der Personallage ist, wie aktuell für die Bremer. Deswegen, also tut mir schon ein Stück weit leid. Ich muss sagen, grundsätzlich halte ich von Horst Steffen sehr viel als Trainer und grundsätzlich halte ich eigentlich auch gerade von Clemens Fritz einiges. So, da waren schon ein paar sehr ordentliche Personalentscheidungen die letzten Jahre dabei, auch wenn das Thema natürlich in Bremen jetzt immer war, kriegst du die Jungen ran, vertraust du denen mal und gibst denen mehr Verantwortung und gehst mal ein bisschen mehr Risiko, um dann wirklich auch wieder mal richtig Substanz im Kader langfristig zu haben. So, abseits von dem Thema fand ich, dass die letzte Saison eine sehr solide war und deswegen hätte ich als Bremer schon Hoffnung, dass man da jetzt auch wieder die richtigen Entscheidungen trifft, aber es ist natürlich erstmal sehr, sehr schwierig und ich bin gespannt, was da personaltechnisch dann passiert demnächst.
So, um den Bogen jetzt wieder zu spannen zu unserem eigentlichen Thema heute. Ja, wir gehen mal von den globalen Bundesliga-Aktivitäten hin zu Kickbase, ja, und den Grundlagen, die wir in der Managerschule schaffen möchten, zum Thema Marktwert, Trading und Timing. Simon, wenn du ein bisschen Kohle noch überhättest, wen in der Saisonvorbereitung würdest du dir jetzt von den Bremern eigentlich holen?
Gute Frage. Ich glaube...
Dafür bin ich da.
Ja, ich muss ihn einfach jetzt nennen, weil er auch unmittelbar mit der Weiser-Situation zusammenhängt. Aber klar, ein Jimma ist jetzt...
Kannst du vielleicht das Trikot auch nach vorne holen?
Ja, ich glaube, man kann es hier noch so halb erkennen. Ich glaube, er rückt da schon jetzt in den Fokus, kam jetzt im Testspiel eher über die linke Seite und hat auch unter Ole Werner in seinen Einsätzen auch eher über links gespielt. Aber er kann natürlich auch die rechte Außenbahn beackern. Und das wäre eigentlich jetzt auch die Weiser-Position gewesen. Horst Steffen hat ja auch schon vor ein, zwei Tagen bekannt gegeben, dass er mit Weiser nicht als Rechtsverteidiger in der Viererkette plant, sondern eher eine Position weiter vorne. Ja, der fällt jetzt weg und ich glaube, dass Njima da jetzt versucht, so ein bisschen seine Chance zu nutzen, weil wir auch aktuell an einem Außenspieler für die linke Seite sehr, sehr starkes Interesse zeigen, an Bangula von Juventus Turin. Und nehmen wir mal an, der kommt nach Bremen, dann würde der über links spielen und Jimma könnte jetzt die Vorbereitung nutzen, um über rechts auf sich aufmerksam zu machen. Also würde ich jetzt, stand jetzt mit Jimma mal gehen als interessante Alternative.
Hört ihn? The Hype Train. Er kommt so langsam Richtung Werder Bremen Bahnhof. Nächster halt.
So langsam. Das
50 hat sich eher angehört
wie so ein Güterzug.
Ja, ein sehr gemütlicher Güterzug.
Ja, seit Bremen. So, Marktwert, Trading und Timing, da waren wir ja stehen geblieben. Also, was ist das Ziel jetzt, wenn wir zu dem Hauptpart kommen? Das ist ja eigentlich, geht hier Werder Bremen hin, Werder Bremen her. Ja, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr sollt verstehen, was Marktwerte eigentlich bedeuten, wie sie aufgebaut sind und ja, wie man sinnvoll tradet. Ja, da gibt es natürlich jetzt hier drei richtige Experten am Start, die euch da diese ganzen Tipps und Tricks an die Hand geben können. Ich stelle mal eine These auf, Bench. Ohne Geld, ohne Moos nichts los, ohne Geld kein Erfolg, außer du weißt, wie der Kickbase-Markt tickt.
Ja, kommt hin, aber ich würde sogar noch insofern einschränken, dass ich sage, selbst wenn du weißt, wie der Markt tickt, wirst du auf jeden Fall outperformed von demjenigen, der 40 Millionen geschachert hat in der Saisonvorbereitung. Also du solltest schon echt ordentlich Budget dir irgendwie anschaffen in der Zeit, wo du es noch machen kannst und der Kader noch nicht stehen muss. Das ist schon eigentlich das Allüberstrahlende in der Vorbereitung.
Und gefühlt auch das Allüberstrahlende in jeder Saisonvorbereitung in den Podcasts. Wie zum Geier berechnen sich diese Marktwerte? Mensch, ich habe Popcorn da, ich habe mir einen Kaffee geholt, ich lehne mich zurück, so wie ich es jede Saisonvorbereitung mache. Und diesmal darf ich dir die direkte Frage stellen. Wie berechnen sich die Marktwerte bei Kickbase?
Yes, ich glaube, das haben wir auch schon x-mal mittlerweile erklärt. Ich verstehe natürlich, dass gerade für die Neuen und für die etwas Vergesslicheren unter euch da draußen
nächste Woche habe ich alles wieder vergessen.
Kann. Ja, genau. aber deswegen glaube ich, kann ich es mittlerweile relativ kurz und prägnant dann auch mal runterbrechen. Also, Gut. Die Marktwerte hängen nicht irgendwie von Performances in direkter Weise ab. Das hat nichts damit zu tun in erster Konsequenz. Natürlich, wenn ein Spieler besser spielt, wird er mehr gehandelt, wird dann sicherlich auch teurer, erkläre ich jetzt sofort. Aber direkter Zusammenhang zwischen Leistung und Marktwert besteht nicht. Der Marktwert bei Kickbase wird einzig und allein durch die aktiven Ligen geregelt. Es gibt einen Index, der sozusagen auf jede Liga angewendet wird. Da fließt mit ein, wie viele Leute sind in dieser Liga, wie viele Trades gehen da pro Tag, pro Woche, pro Monat durch. Und so weiter und so fort, halt ein paar Klassifizierungsgeschichten sozusagen, die diese Liga dann als aktiv genug oder nicht aktiv genug bewerten, weil wenn du beispielsweise eine Zweierliga jetzt ihr beiden da spielt und irgendwie es darum geht, wie ihr auf 5 Jahre die meiste Kohle da zusammenkriegt oder so, dann gehen da natürlich Transfers von Spielern, die nicht repräsentativ für den allgemeinen Markt sind. Das ist das, was dem zugrunde liegt. Deswegen wird nach aktiven Ligen gefiltert. Und in diesen Ligen wird dann sozusagen ausgezählt, wie viele Käufe und Verkäufe es bezüglich auf einzelne Spieler gibt. Da hat auch die Transfersumme Stand jetzt keinen Einfluss drauf. Es geht einfach nur um die Trades, die gemacht werden. Und die Anzahl dieser Trades und das Gewicht sozusagen zwischen Käufen und Verkäufen, das entscheidet dann darüber, wie der Marktwert eines Spielers sich bewegt. Natürlich gibt es da noch einzelne Mechanismen, die das Ganze so ein bisschen regulieren, dass jetzt nicht der ganze Markt steigt in der Vorbereitung, wenn nur wie wild gekauft wird, sondern dann gibt es natürlich auch noch Mechanismen dahinter, die den Markt im Prinzip insgesamt so ein Stück weit ausbalancieren. Also dann sinken Spieler vielleicht in der Vorbereitung mit einem Kauf- und Verkaufverhalten stärker, als sie es in der Saison tun, weil zu Anfang mehr gekauft wird, hinterher weniger und so weiter und so fort. Ich glaube, so weit ins Detail braucht das auch keiner verstehen. Wichtig ist einfach nur, der Marktwert hängt einzig und allein von den Trades ab. Und deswegen sind manche Spieler, die vielleicht noch gar nicht spielen, aber bald zur Option werden und die viele Manager und Managerinnen auf dem Schirm haben, dann auf einmal bezüglich der Marktwertkurve auf einem aufsteigenden Ast. Und deswegen sind einige Spieler direkt nach einer Verletzung in einem Spiel am Sonntag sinken die vielleicht noch nicht direkt am Sonntagabend, weil viele erstmal abwarten, was ist jetzt die Diagnose, wie sieht's dann perspektivisch für die nächsten 2-3 Wochen aus, dann reagiert vielleicht das Gros der Managerschaft erst irgendwie am Dienstag, Mittwoch und dann fängt der Spieler an zu sinken. Das ist was ihr auf dem Schirm haben müsst auf jeden Fall, wenn es dann um Trading und um die einzelnen Marktwertbewegungen geht, dass ihr nicht die Leistung in dem Marktwert spiegeln wollt oder in euren Trades spiegeln wollt, sondern dass ihr das Markt- und das Kauf- und Verkaufverhalten sozusagen darin spiegelt.
Mensch, Grimme-Preis verdächtig, wie du es erklärt hast. Ich glaube, das war die beste Erläuterung der des Marktwertmechanismus ever, glaube ich. Ja,
du kannst ich habe mittlerweile auch 3 Jahre Übung.
Ja, so genau.
Langsam sollte das klappen.
Könnte ich dich nachts um 3 eben anrufen und dann los, erzähl mal.
Kein Problem.
Ja, genau. Was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, im Vergleich zur Vorsaison gab es ja, als The New Kickbase auf den Markt kam, ja noch die Möglichkeit, dass ich mir letztendlich auch den Marktwert für, ich glaube, 3 Tage sichern konnte, ne? Indem ich einfach meine Spieler jeden Abend immer um 22 Uhr, kurz vor 22 Uhr auf den Markt gestellt habe, um zu gucken, wie ist die Marktwertentwicklung. Und dann gab es ja ein Zeitfenster von 3 Tagen, um letztendlich erstmal den Marktwert zu safen. Jetzt ja mit The New Kickbase ist es so, ich kann ja zu jeder Zeit auch an den Markt verkaufen, ohne Probleme. Und habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt seit der letzten Saison der Markt deutlich volatiler geworden ist. Also es gibt deutlich mehr Schwankungen rauf und runter. Habt ihr das mit The New Kickbase irgendwie auf dem Schirm gehabt? War das auch so angedacht oder ist das letztendlich, also war das gewollt so?
Also natürlich war es gewollt, dass du damit, dass du die Angebote, die du vorher 72 schon saven konntest, jetzt nicht mehr hast, dass du auf jeden Fall mehr Bewegung auf dem Markt hast, beziehungsweise die Managerschaft halt eher zu einer Entscheidung zwingst, sage ich mal. Du musst jetzt halt, wenn du weißt, okay, irgendwann wird jetzt der Einbruch nach einer Verletzung kommen, dann musst du dich halt frühzeitig entscheiden, okay, halte ich nicht. Wenn du dich zu spät entscheidest, funktioniert auch, nimmst du halt schon mal 500.000 oder 1 Million irgendwie an Verlust mit. Mehr Entscheidungen bedeuten dann am Ende potenziell natürlich auch mehr Trades, mehr Verkäufe, mehr Käufe von Alternativen und so weiter. Deswegen, dass der Markt ein Stück weit volatiler wird und dass es schwieriger vielleicht auch potenziell wird, die Marktbewegung vorherzusehen, das war natürlich ein Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor war aber beispielsweise auch, dass es eigentlich nicht Sinn und Zweck dieser Angebote, die du ja dann auch innerhalb von einer Stunde bekommen hast, dass es Sinn und Zweck dessen war, dass Freitagabends vor einem Spieltagsstart man irgendwie angewiesen darauf war, dass das Angebot noch rechtzeitig kommt, sondern dass du jetzt sagen kannst, wenn du den Spieler abstoßen willst zum Marktwert, dann geht das mit 2 Klicks, du bist sofort den Spieler los, hast sofort das Budget auf dem Konto und dementsprechend hast du da natürlich auch mehr Sicherheit. Und alles in allem, da könnte ich jetzt noch 1, 2, 3 weitere Faktoren aufzählen, aber alles in allem war das Ziel damit natürlich einfach so, das Managen an sich mehr in den Fokus zu rücken und mehr zu belohnen und weniger in Sachen Microtrading und hier und da Angebote saven und nach einem Tag mal gucken, wie er sich bewegt. Wenn er hochgeht, dann hole ich mir ein neues Angebot. Wenn er runtergeht, dann verkaufe ich ihn noch zum alten Preis. Dass solche Sachen, die natürlich auch für einige dazugehörten, aber für das Gros, da sind wir wieder so der Managerschaft, halt einfach nicht die Qualität des Managens widerspiegeln, dass du sowas eben aus der Rechnung nimmst.
Hm. Ja. Simon, wir sind beim Traden. Kannst du dich noch an deinen geilsten Trade erinnern? Mit welchem Spieler hast du deinen höchsten Gewinn erzielt und wie hoch war das?
Ja, kann ich. Denn mein bester Trade war in der vergangenen Saison. Da habe ich in der Winterpause, als Gerüchte aufkamen, dass Finn Dahmen die neue Nummer 1 bei Augsburg werden sollte, hatte der noch einen Marktwert von 500.000 inne. Und ich wollte nichts dem Zufall überlassen zu dem Zeitpunkt und habe einfach mal 1 Million auf ihn geboten, habe ihn bekommen, weil alle anderen geschlafen haben. Und er wurde dann zum Stammkeeper und hat ja dann auch einen grünen Balken nach dem anderen geholt. Und der Marktwert ist dann wirklich in die Höhe geschnellt. Und am Ende habe ich, glaube ich, einen Transferplus von 15 Millionen erzielt. Mhm. Sowas um den Dreh. Ja. Also, und das nur im Laufe einer Rückrunde, ne?
Respekt. Mensch, kannst du dich dran erinnern?
Ja, Damen hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen später eingestiegen, irgendwo bei 3, 4 Millionen oder so. Aber der war auch sehr wichtig letztes Jahr für mich, weil ich den in der Office League geholt habe, wo wir auch mit 18 Managern unterwegs waren. Und da ist einfach so ein günstiger Starter in der Kiste schon extrem viel wert. Wen ich noch dabei hatte, war zum einen letztes Jahr, da bin ich mir aber gar nicht sicher, wie viel der an Marktwert wirklich zugelegt hat, aber da habe ich mir im Winter Dyer einfach unter den Nagel gerissen als Option und der hat dann natürlich, also ehrlicherweise habe ich das natürlich nicht abgesehen damals, dass der dann so viele Spiele in der Rückrunde macht, aber es war klar, dass er erstmal eine Option sein könnte Bayern Starter in der Innenverteidigung, selbst wenn er nicht viel macht, so Richtung dreistellig ist auf jeden Fall immer drin. Aber mit Abstand der beste Trade, den ich wahrscheinlich jemals hatte. Ich muss aber auch sagen, mein Langzeitgedächtnis ist nicht das Beste. Also ich bin da auch in den letzten ein, zwei Jahren nur unterwegs gedanklich, war Angelo Stiller. Mehr als da habe ich sicherlich nie rausgeholt. Aber den habe ich damals, wo so die Gerüchte aufkommen, sein Ex-Trainer will ihn wiederholen nach Stuttgart. Mit Stuttgart habe ich mich ja schon zwei, dreimal lang gemacht, verbal, weil ich ein bisschen zu oft und zu gerne auf die Jungs setze unter Hoeneß, weil ich den Spielstil einfach extrem feier und extrem überzeugt von ihm als Trainer auch bin. Und ja, da ist es zum Glück einmal sehr, sehr gut aufgegangen, als ich gedacht habe, yo, Stiller, damals auch so für Bayern 2 und so schon der absolute Stratege gewesen und da eigentlich schon ja in die Bundesliga gelobt worden. Und deswegen ja, habe ich es da probiert und das ging zum Glück gut auf.
Fein, sehr gut. Vielleicht nochmal eine Frage, wenn wir mal beim Trading bleiben, Richtung Zeitfensterbench. Gibt es innerhalb der Woche bestimmte Zeiten, Tage, Zeitfenster, wo du empfehlen würdest, Leute, achtet darauf, entweder kurz nach dem Spieltag, jetzt Anfang der Woche, alle sind noch irgendwie gehypt aus der Performance oder der Underperformance eines Spielers und da kann man nochmal einen richtigen Schnapp machen. Geht es eher so zur Mitte der Woche hin, wenn etwas ein bisschen Ruhe reinkommt oder die ersten Podcasts durch sind und man da schon so ein bisschen was rein interpretieren kann oder geht es dann raus, hinten, kurz vor dem Wochenende? Natürlich bist du immer davon abhängig, wie letztendlich auch der Transfermarkt bespielt wird, aber vielleicht hast du ja auch, wir reden ja gerade von Trading, ja auch die Möglichkeit, dann noch mit Mitmanagerinnen und Mitmanagern da richtig aktiv zu sein, so wie du jetzt heute Morgen schon, bevor der Podcast angefangen hat. Gibt es da Empfehlungen, die du aussprechen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann da halt verschiedene Perspektiven einnehmen. Zum einen ist natürlich am Anfang der Woche, ich sag mal an einem Montag, Dienstag, bekommt man die ersten News vom Wochenende, wo jetzt vielleicht Sperren irgendwie ja aktiv werden, wo Leute aus Sperren zurückkommen, wo Leute sich verletzt haben und Alternativen auf einmal sinnvoll werden zu holen. Und deswegen Anfang der Woche ist sicherlich dann Richtung kommendem Spieltag am meisten mitzunehmen. Ehrlicherweise haben da aber auch eigentlich alle Manager das auf dem Schirm. Und du hast auf jeden Fall die meiste Konkurrenz bei solchen Trades. Dann hast du so gegen Ende der Woche, also Mitte der Woche ist dann natürlich irgendwo zwischen den ganzen Szenarien jetzt, kann man glaube ich, oder muss man nicht weiter darauf eingehen. Richtung Spieltag ist es so, die Konkurrenz hat im Zweifel nicht die Möglichkeiten, diese Trades zu machen. Wenn du ein bisschen Budget offen hast und jemanden kurz vor Spieltag noch holen und dann halten kannst, dann bist du oft im Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz, die komplett auf Kante genäht in den Spieltag geht und halt nicht in der Lage ist, nochmal einen Spieler für 2-3 Millionen einzupacken. So, deswegen, da ist es auch sehr interessant. Man hat weniger Konkurrenz, kann günstiger mal Spieler einpacken, hat natürlich nicht die große Sicherheit wie Anfang der Woche, dass man sagt, jetzt sind die News frisch und die Marktbewegung kommt erst noch und ich nehme auf jeden Fall ordentlich Riss mit. Und was ich ehrlicherweise auch immer sehr interessant finde, was mir immer ein bisschen zu schlecht bei wegkommt in solchen Diskussionen, ist tatsächlich der Zeitraum direkt nach Spieltagsstart, weil da zeigt mir die Erfahrung immer wieder, auch ich selber, also extrem abhängig, genau, Simon legt sich schon schlafen, extrem abhängig davon, wie viele liegen und wie verschwitzt man da spielt und unterwegs ist, gehe ich auch oft in den Spieltag und habe auf 20, 30 Grad so mein ganzes Zeug fertig und dann ist erstmal, okay, Spieltag steht, alles egal und erstmal Freitagabend klarkommen so.
Exakt.
Und die Spieler, die Spieler, die an einem Freitag nach dem Anstoß vor der Marktwertänderung teilweise noch ablaufen oder dann Freitag auf Samstagnacht, die haben oft viele nicht auf dem Schirm. Und da gehe ich sogar so weit, da sind wir dann auch wieder beim Thema, ist das Skill, ist das Manager-Skill oder nicht? Aber da kannst du wirklich blind reinbieten. Weil gerade bei den Spielern, die dann vielleicht sogar schon die Marktwertanpassung bekommen haben, abends, freitags, da kannst du einfach Marktwert ein bisschen drüber gehen, mal gucken, ob es irgendeine Überraschung am Samstag gibt. Da packst du einfach mal einen Gregoritsch ein und guckst, ob der halt als tendenzieller Stürmer Nummer 3 im Moment doch mal wieder einen Starter kriegt oder von der Bank hüttelt oder. Also so dieser Zeitraum zwischen Freitag 20:30 und Samstag 10, 11, 12 Uhr, den finde ich persönlich immer sehr interessant, weil da, ja, Simon hat es eben vorgemacht, die Konkurrenz oft schläft und man da wirklich, so blöd es klingt, blind spekulieren kann Richtung Spieltag.
Da habe ich den besten Deal meines Lebens bei Kickbase geschossen. Kann ich dir auf den Punkt genau sagen, Eröffnungsspiel der Bayern in der ersten Saison von Harry Kane. Schlag mich tot, gegen wen die gespielt haben. Ich weiß nur, dass das Eröffnungsspiel war. Und Harry Kane ist um 20.35 Uhr ausgelaufen. Und ich habe auf Musiala gesetzt, hatte ihn im Team, hat mich schon riesig gefreut. Jawohl, geil, ne? Auch der wird jetzt 100 Pro nach schon seine Breakthrough-Season spielen. Und ach komm, das Risiko gehe ich mal ein. Ich probiere das mal. Ich biete mal 3 Millionen über Marktwert oder so. Noch nicht mal, ne? Zack. Mhm. Harry Kane geschossen. Musiala verkauft und die Liga gewonnen in der Saison.
Ja, ja.
Der beste Zeitpunkt ever, dieses Zeitfenster, was du dann gerade gesagt hast, ist für mich einfach, ich nenne ihn über den Schlafzeitraum. Simon hat es ja auch gerade vorgemacht, ne? Ich bin froh, dass das Wochenende, dass ich da jetzt heile mit ansatzweise einem Euro plus im Budget da jetzt in diesen Spieltag reingehe. Jetzt blast mir Schuhe auf. Jetzt mal erstmal ein bisschen Party hart jetzt hier. Freitag ein bisschen abgeht er, ne? Und da acht keiner mehr drauf, ne? Da kannst du schon ein paar Stils machen. Definitiv.
Absolut. Cool.
Lass uns mal auf die Spielerarten eingehen, Simon. Es gibt ja gehypte Spieler, es gibt halt Startelf-Kandidaten und so weiter und so fort. Also woran erkennst du ja eine Art Spieler, auf den du wie auch immer geartet eingehen möchtest? Wir gehen ja gleich nochmal im Detail also auf so Tools und Infoquellen ein, aber gehst du dann nach Bauchgefühl, sagst du, ja komm, das könnte vielleicht, naja, ist zwar gehypt, aber könnte tatsächlich Richtung Startelf irgendwie reingehen. Was würdest du da in Richtung Empfehlung geben? Eher Langzeit oder eher Trade-only? Gibt es da so ein Bauchgefühl, wo du sagst, wie machst du den Unterschied klar, ob es jemand ist, den du nur als Trading-Objekt nimmst oder jemanden, den du wirklich lange halten möchtest?
Ja, gute Frage, Melo. Hype entsteht ja auch aus einem Grund. Also gerade auch so ein Kickbase-Hype um Spieler, die entstehen, weil die Spieler ja dann trotzdem auch, ne, es ist ja basierend auf der reellen Bundesliga oder auf dem reellen Fußball, weil die ja da irgendwas gezeigt haben, was die Kickbase-Manager auch, was denen Grund gibt, um gehypt zu sein. Also in dem Fall ist es dann meistens die Leistung gewesen durch eine tolle Punkteausbeute, durch einfach gute Minuten auf dem Platz. Selbst wenn es ohne Scorer geblieben ist, kann man ja auch mit dem Fußballverstand, den man hat, kann man ja auch ableiten, ey, da hat einer so richtig Schwung reingebracht nach seiner Einwechslung. Vielleicht kriegt der im kommenden Spiel nochmal mehr Minuten. Vielleicht darf der sogar starten. Das wird der Trainer ja auch erkannt haben. Und dann schaut man sich einfach den Transfermarkt an in den jeweiligen Ligen. Und dann bezieht man natürlich auch diese ganzen Tools mit ein, die man hat, zu denen wir gleich kommen. Und dann entsteht ein Kickbase-Hype um Spieler. Und da springe ich dann auch immer sehr, sehr gerne mit auf diesen Hype-Train und versuche da natürlich dann auch Geld mit zu scheffeln, häufig dann wirklich nur als reines Trading-Objekt. Aber ich bin auch ein Freund davon, Spieler zu halten, die auch mal sinken, wo ich aber einfach weiß, ey, die spielen immer, da ist wenig Bewegung, was diese Spieler angeht, weil die wenig verkauft werden. Die sind einfach ein fester Bestandteil in den Teams. Mit den Spielern habe ich gar nicht die Intention, einen großen Transfergewinn zu erzielen, sondern die sollen mir einfach eine Grundbasis an Punkten bringen, jede Woche in meinem Team. Und den verkaufe ich nur, wenn ich dann irgendwie wirklich einen deutlich besseren Spieler finde und den günstig schießen kann oder der sich verletzt oder irgendwie gesperrt ist. Also wirklich dann triftige Gründe für einen Verkauf geliefert sind. Und ansonsten mache ich mir da um den Marktwert überhaupt keine Sorgen, sondern das ist eine Konstante in meinem Team. Ich brauche die Punkte und das Geld ist mir in dem Fall egal.
Mensch, da kommt mir noch mal was von gestern, ne? Mit diesem lasst die Emotionen weg. Ja? Sag mal, wie gehst du damit um, wenn du dir, was weiß ich, so einen dicken Fisch an die Angel geholt hast, ne? Und den dann jetzt erstmal richtig overpaid hast, ja? Und der jetzt gottlos sinkt. Bist du so einer, der dann sagt, boah, bevor ich noch mehr Minus mache, ne, ich halte den lieber oder ich verkaufe ihn doch eher, ich werde jetzt nervös oder oh, was mache ich denn? Ich habe doch so viel Geld ausgegeben. Bist du ein Gefangener deiner selbst, wenn du dir solche dicken Dinger da mit solchen Overpays reinpallerst?
Boah, ich finde, das ist immer, oder bei mir ist das immer sehr situationsabhängig. Also wenn ich jetzt mal irgendwie versuche, so zwei Beispiele zu finden, ein ich sag jetzt mal, einen Lois Openda, der sehr scorerabhängig ist, den man dann vielleicht teuer eingekauft hat, wo man merkt, ey, der hat im Moment so krasse Ladehemmungen, bei Leipzig läuft's nicht, der kommt null über seine Rohpunkte und ist echt einfach problematisch dann von dem Punkte-Output insgesamt her. Das ist dann jemand, wo ich potenziell noch versuche, so früh zu reagieren, dass ich dann auch noch einen vernünftigen Ersatz dafür kriege und da dann nicht irgendwie allzu romantisch zu sein oder allzu hoffnungsvoll zu bleiben. Wenn es aber andere Spieler sind, wie jetzt ein, ja gut, bei dem trifft das jetzt nicht zu, dass er dann mal krass gesunken ist, wenn wir aber irgendwie beim Beispiel Stiller bleiben, wenn Stuttgart jetzt mal eine extrem schwache Phase hätte und ein Stiller spielt, aber nicht scored und dann irgendwie nur so seinen 70er-Schnitt oder was da fährt, das ist einfach ein Spielertyp, wo ich mir sicher bin, durch die Einbindung in das Spiel, dadurch, dass ich Stuttgart als Team vertraue, bin ich der Meinung, dass mittel- bis langfristig das auf jeden Fall wieder bergauf geht. Also gerade bei den ganz dicken Fischen versuche ich schon immer sehr, sehr perspektivisch zu denken und sehr langfristig zu denken und daran das auszurichten, versuche ehrlicherweise auch schon beim Kaderbau das mit einzubeziehen. Also für einen Stiller zahle ich gerne einen dicken Overpay. Einen Openda, den versuche ich vielleicht knapp über Marktwert mitzunehmen, weil ich weiß, das ist ein riskanter Pick. Also da bin ich dann wirklich nur bei Spielern dick drin, wo ich sage, ey, bei denen habe ich vielleicht ein kleines Guilty Pleasure, aber bin davon auch überzeugt und würde den auch langfristig halten, wenn es erstmal nicht läuft. Und ja, deswegen werde ich das oder preise ich das da immer schon ein bisschen mit ein. Dann gibt's halt so diese Kategorie, ich sag mal 10 bis oder 15 bis 20 Millionen Spieler, 10 bis 20 Millionen Spieler, wo ich auch schon längerfristiger denke, wo ich aber auch eher ein Fan von den Spielern bin, wo nicht ganz so viel Bewegung drin ist, was Simon schon eben gesagt hat, die vielleicht einfach nur als Basis dienen, nicht viel verkauft werden. Wo ich zum Beispiel immer ein großer Fan von war ein Stark in Bremen, der dann seine 8, 9, 10, 11 Millionen gekostet hat, wo du gewusst hast, in der Dreierkette hat er immer seinen Stand, spielt immer seinen 80er-Schnitt, so, da machst du nie was mit falsch. Das wäre ein gutes Beispiel wahrscheinlich für die Kategorie. Und alles, was dann drunter ist, womit ich vielleicht letzte Positionen fülle, wo ich vielleicht einfach aus einer schnippigen Idee von mir selbst, wie der denn diese Saison jetzt funktionieren könnte, einen Impulskauf tätige oder sowas, da versuche ich schon immer dann eher von Woche zu Woche zu denken. Also wenn ich montags jemanden einkaufe, wo ich sage, oh, am Wochenende ganz guten Joker-Einsatz gehabt, mal gucken, wie sich so die Medien um die Woche jetzt um ihn scharen oder auch nicht und wie sich da der Marktwert entwickelt, dann kaufe ich den auch nur zu einem Preis, wo ich weiß, ich habe Freitag keinen Krach damit, wenn ich den zu Marktwert XY wieder abgeben muss und muss nicht irgendwie den Rest meines Kaders dann dementsprechend noch umstrukturieren. Also ich denke da schon sehr in verschiedenen Zeiträumen für verschiedene Kategorien von Spielern, aber gerade bei den Big Ones, gerade bei den dicken Fischen, versuche ich dann in meiner Transfersumme schon einzupreisen, was für ein Risiko ich bereit bin einzugehen und wie langfristig ich halten würde.
Ja, kann ich dir ein Lied von singen? Stiller ist das beste Beispiel dafür, hier in der eine Anekdote zu bringen. Simon weiß genau, wovon ich jetzt rede. Content Creator Liga, letzte Saison. Draft Pick Nummer 2, Angelo Stiller bei mir, und hat die ersten 4 Spieltage null performt. Ne? Also was hatte der da? Ein 70er Schnitt, glaube ich, oder so. Ne? Und ich bin dann halt so ein Manager-Typ, ich werde dann schnell nervös und habe halt diese langfristige Perspektive nicht gehabt, muss ich sagen. Das waren meine Erkenntnisse, meine Learnings aus der Hinrunde. Ja, die Rückrunde lief dann deutlich besser. Aber genau das war halt mein Killer, zu sagen, boah, den musst du jetzt abstoßen. Wen habe ich mir dafür geholt? Alter, einen Rob Andrich. Was ist denn hier los?
Uiuiui.
Ja, immer genau. Uiuiui. Exakt. Aber das ist genau das Negativbeispiel, ja, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bei solchen dicken Brummern. Ey Leute, langfristig Perspektive walten lassen, gucken, auf das System der Mannschaft an sich vertrauen, ja, und das große Ganze berücksichtigen. Und diese Multidimensionalität, also diese Matrix-Ansicht, ja, also das ist schon echt nerdig, was wir hier erzählen, aber dieses nach Marktwerten gestaffelt, nach Zeiträumen geschaut, finde ich einen sehr, sehr smarten Ansatz, Mensch, zu sagen, okay, das ist so im Trading, in der Trading-Sprache halt letztendlich auch so eine Strategie, so eine Taktik. Simon, in dem Zuge mal die Frage an dich. Was bist du denn für ein Trading-Typ und was sind so die Unterschiede? Es gibt ja, wie wir es jetzt gelernt haben vom Bench, es gibt ja Daily-Flipper, Langzeit-Investoren, ja, Performance-Trader, die wirklich nur nach Performance gehen. Was ist deiner Meinung nach, welcher Typ bist du da und wer hat langfristig dann auch die besten Aussichten, am meisten Kohle zu scheffeln?
Also ich glaube, ich würde mich am ehesten beim Daily Flipper oder beim Performance Trader einreihen. Ich mag das schon auch gerne.
Kann ich so bestätigen. Definitiv.
Also ich bin auch immer ganz vorne mit dabei, was die Anzahl der Transfers angeht. Also da bin ich mindestens oder in Top 3 eher Platz 1 in meinen Ligen, weil ich bin echt ein viel Trader.
Frag mal Pöti.
Ja, den regt das immer am meisten auf, ne? Wenn ich da die kleinen Deals mache. Ja, kann ich auch irgendwo verstehen. Ist sicherlich anstrengend mit so einem Manager wie mir. Ja, aber ich mag es halt einfach auch, diese kleinen Deals zu machen, um halt möglichst viel Geld zu scheffeln und dann auf die dicken Fische bieten zu können. Und ich schaue natürlich auch immer auf Performances. Wenn ich jetzt irgendwie einen Spieler günstig gekauft habe, der gut performt, dann habe ich nicht die Fantasie, dass ich den für die nächsten 5, 6, 7 Spieltage halte, sondern dann sehe ich, okay, ich habe mit dem jetzt 3 Millionen Transfergewinn erzielt, dann ab über die Ladentheke und der nächste kommt in mein Team.
Performance, das ist das Beste, also super Stichwort, Bench. Um Performances zu messen und überhaupt erstmal zu wissen, wer wie performt, gibt es ja unterschiedlichste Tools, Quellen, die sich ja so aus dieser Kickbase-Bubble heraus entwickelt haben oder auch schon vorher da waren, die man halt nutzt. Gib mir mal so 3 deiner Favoriten nach der Kickbase-App natürlich, ja, wo du sagen würdest, das macht Sinn, sich da auf jeden Fall zu informieren über Teams, über Spieler.
Ja, also zum einen, wenn wir jetzt so Richtung Saisonvorbereitung schauen, Transferticker, solche Geschichten, da vielleicht auch einfach kleiner Insight, den habe ich teilweise auch geführt die letzten Jahre, den Transferticker, und habe mich da immer sehr stark an transfermarkt.de orientiert, was auf jeden Fall eine gute Quelle ist. Ich muss sagen, was dann Artikel und Inhalte zu einzelnen Spielern wirklich angeht, da würde ich dann wahrscheinlich eher andere Quellen heranziehen. Da kann man sich gerne auch mal in dem Forum von Transfermarkt so ein bisschen rumtreiben, was dann so User-Meinungen angeht. Das ist schon auch ordentlich, aber Transfermarkt ist eher dann so Fact-Checking und wirklich gucken, was gerade abgeht. Dafür ist Transfermarkt auf jeden Fall sehr gut. Dann waren wir gerade so beim Punkt Foren und sowas. Also da muss ich sagen, um der Konkurrenz wirklich einen Schritt voraus zu sein, ist es halt in der Regel nicht der Way to go, dass du jetzt die Kicker-News dir dann mal durchliest und dann halt irgendwie siehst, was jeder sieht, sondern dass du vielleicht auch mal hier, ich sag mal, ich bin immer ein großer Fan von so Google-Alerts tatsächlich. Da kannst du sagen, okay, Stichwort XY, du findest jetzt einen Spieler interessant, bleiben wir beim Beispiel Jinma so, dann erstellst du dir einen Google-Alert, lässt sich täglich einmal benachrichtigen, was es für News gibt, und dann hast du einmal am Tag so eine kleine Übersicht, wo der Weserkurier oder die Deichstube oder wer auch immer halt was zu solchen Spielern schreibt. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden, und ehrlicherweise mache ich das jetzt oder habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich habe so Google Alerts höchstens mal zu Spielern eingestellt für einen Tag oder so, wo ich wusste, okay, ich bin gerade unterwegs, kriege überhaupt nichts mit und habe aber gehört, da sah irgendwas schlimm aus, als er in einem Spiel ausgewechselt wurde oder so, dass ich das nicht irgendwie eine Woche im Urlaub verschwitze oder sowas. Aber so Google Alerts sind an sich ein Instrument, je nachdem, wie tief man reingehen möchte, die sehr gut funktionieren. Aber so deep und so nerdy bin da noch nicht mal ich tatsächlich. Also Google Alerts und Foren sind immer gut. Und da würde ich tatsächlich ganz uneigennützig auch mal den Kickbase Discord nennen, wo mittlerweile x-tausend Gleichgesinnte unterwegs sind, die natürlich auch alle nicht nur, ich sag jetzt mal, die klassische Sportberichterstattung im Blick haben, sondern immer halt mit Fokus Kickbase. Und das hilft dann im Zweifel auch schon sehr, wenn dann direkt Alternativen zu einem Spieler XY mit auf dem Schirm sind und da genannt werden. Wenn teilweise, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, der Mirko bezüglich SC Freiburg schreibt zu jedem Testspiel dann oft so eine riesen Abhandlung, welche Spieler auffällig waren, was mit dem System irgendwie gerade der Deal ist. Und das ist auf jeden Fall auch extrem hilfreich. Und was ich auch sagen würde, neben den ganzen klassischen Geschichten wie Liga Insider und Co., sind tatsächlich solche Sachen wie so FBref oder sowas. Also wirklich so mehr oder weniger schon Scouting-Portale. Das ist dann auch eine Frage dessen, ist man eher der Casual-Manager, der einfach Spaß am Spiel haben will und gar nicht zu viel Zeit investieren will und so Bock darauf hat? Oder bist du derjenige, der schon sein Leben lang der absolute Freak ist, was generell Fußball angeht, sich gerne damit auseinandersetzt, was für Spieler sich in welchen Räumen bewegen, keine Ahnung, sich auch mal eine Statistik zu Progressive Carries und solchen Geschichten anschaut, Das kann natürlich auch super wichtiger Input sein, gerade dann in der Saisonvorbereitung, wenn man Spieler erst versucht kennenzulernen, dass man da sich einfach mal so ein Bild über die Stats verschafft. Und das wäre dann so das Dritte, um auf die Frage zurückzukommen.
Top, top, Bench. Also hättest du den Discord von Kickbase, den offiziellen Server, nicht genannt? Ich hätte ihn genannt, bei mir ganz oben sogar an erster Stelle. Das sind auch alles, ich sag mal so, Infoquellen und Tools für, ich sag mal so, ambitionierte oder, naja, Casual Plus bis ambitioniert und nerdig, ja. Für die Casuals, Simon. Ich glaube, um da auch nochmal die Jungs und Mädels abzuholen, da reicht es, wenn du dir mal hier so ein bisschen was an Content-Creator-Info-Material reinballerst auf allen sozialen Medien, die Podcasts hörst oder einen Podcast hörst. Und ich glaube, das reicht dann auch schon völlig aus. Dafür sind wir ja darum letztendlich auch zusammengeschrumpft. Alles das, was am Wochenende passiert ist und was am kommenden Wochenende höchstwahrscheinlich passieren wird, zusammenzuschrumpfen, da bist du schon ganz gut unterwegs. Ich glaube, das reicht dann schon, oder?
Ja, sehe ich absolut genauso. Also da irgendwie auf der Zugfahrt, auf der Autofahrt einen Podcast hören, wo einem eine ganze Menge mitgeteilt wird, dann über Instagram, über die Social-Media-Kanäle einfach auch mal so ein bisschen was überfliegen, was übers Wochenende reinkommt. Ich glaube, damit kommt man dann auch schon recht weit.
Genau. Und für die ganz, absolut, ganz smarten.
Ganz kurz noch einmal da einzuhaken, Melo, wollte ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Sowohl der Discord-Server als auch die Socials von euch Creatern sind auch immer sehr, sehr gut wirklich, um seinen Horizont mal so ein bisschen zu erweitern, sage ich mal. Wenn du jetzt bei FBref und Transfermarkt und Co. unterwegs bist, hast du eine Meinung zu einem Spieler, versuchst eine Meinung zu einem Spieler zu bestätigen, hast schon Leute im Blick und so weiter und so fort. Creator-Content ist natürlich extrem geil dafür, um einfach mal von euch beiden einen Input zu irgendeinem potenziellen Breakout-Spieler zu kriegen, den du gerade halt noch nicht auf dem Schirm hast, den du vielleicht danach dann nochmal genauer scoutest. Oder wo ihr vielleicht dazu ratet, von XY die Finger zu lassen, wo man selber jetzt noch nicht so krass die Meinung zu hatte. Also das auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich und um das auch nochmal zu unterstreichen.
Ja, herzlichen Dank dafür. Ich wollte jetzt nochmal für die ganz, ganz smarten unter uns Managerinnen und Managern nochmal einen kleinen Bonustipp dazu geben und mal eure Meinung dazu abfragen. Das, was bei dir Google Alerts ist, Bench, ist bei mir mittlerweile KI. Weißt du, was ich nämlich mache?
Crazy.
Ist wirklich crazy. Ich kenne mich da ja mittlerweile auch beruflich bedingt sehr, sehr gut aus mit der ganzen Materie. Und ich stelle mir dann Aufgaben ein bei ChatGPT und lasse den dann automatisch das Internet durchsuchen nach genau diesen Dingen, das, was Google Alert letztendlich auch macht, aber in ganz detaillierter Form für ganz bestimmte Duelle, Spieler, Teams, Analysen und Co. lasse ich dann einfach die Seiten durchsuchen. Also da auch, wer so ein bisschen affin in diese Richtung ist, glaube ich, wird sowieso um das Thema KI nicht drum herum kommen. Ja? Und was haltet ihr von diesen zukünftigen Perspektiven? Und was würde das vielleicht auch am Manager-Dasein beeinflussen?
Ja, also ich glaube, man kann sich das schon zunutze machen und als Hilfe heranziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon an dem Punkt bin, wo ich so der KI uneingeschränkt vertraue, was so die Informationen angeht und die Meinung angeht. Da versuche ich dann schon irgendwie doch noch andere Quellen mit ranzuziehen, um dann nochmal ein umfassenderes Bild zu bekommen. Aber klar, so als erste Hilfe, als ersten Eindruck ist das sicherlich gar nicht so schlecht. Also das kann man gut heranziehen. Ja. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ja.
Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich so in diese Position gebracht werde, dass ich denke, ja stimmt, Alter, warum frage ich nicht einfach mal hier ChatGPT und Co. Und deswegen, also finde ich auch auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ich muss sagen, ich bin auch ähnlich wie Simon im Moment noch gestimmt bezüglich der ganzen Thematik, aber da hatte ich zuletzt ein langes Gespräch auch mit einem guten Freund drüber, der ähnlich wie du, Melo, da beruflich bedingt sehr tief drin ist, der gesagt hat, ja gut, hier sind deine Prompts falsch und da musst du das anders angehen und das und das ist das Problem, was dann die Ausgabe angeht und so. Und deswegen glaube ich, da ist im Moment vielleicht gar nicht mehr die KI wirklich das Problem, beziehungsweise kommt sicherlich auf einzelne Tools an, wie gut die und wie präzise die dann wirklich sind, weil da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass so ganz kleine Geschichte, letztens haben wir so Top-Transfers so ein bisschen gegessen von einzelnen Teams in einzelnen Ligen und solche Geschichten und haben ChatGPT nach einer Rangliste gefragt und dann waren da Transfers dabei, wo ich gesagt habe, das war kein Transfer, der hat nicht stattgefunden so und dann hast du die KI wieder gefragt und dann hat sie gesagt, oh ja, stimmt, sorry, so mäßig und da dachte ich dann auch, ja okay, also wenn du da dann wirklich Dinge mit recherchierst, auf die du hundertprozentig vertraust, wenn du hinterher eh alles nochmal fact-checken musst, dann ist halt auch die Frage, wie hilfreich es ehrlicherweise ist. Aber wie gesagt, also ich glaube, das ist vor allem nicht das Problem auf Seiten der KI, sondern das Problem auf unserer Seite dann, die eventuell bezüglich der Prompts und bezüglich der Handhabe mit diesen Tools einfach noch nicht so weit sind. Und wenn ihr da wirklich deep drin seid, dann erspart es euch wahrscheinlich Minuten, Stunden und Tage, die wir über so eine Kickbase-Saison versenken in Recherche und hier ein bisschen was lesen und da ein bisschen was lesen.
100 Pro. Und man kann es zusammenfassen in Shit in, Shit out.
Ja.
Das ist ganz einfach.
Ja.
Sehr schön. Ja, zusammenfassend, Jungs, wir sind am Ende unserer Episode zum Thema Marktwerte, Trading, ja, und Timing. Vielleicht nochmal ein kurzes Fazit und ein paar Key-Takeaways. Also wer tradet, hat Optionen, habe ich mir aufgeschrieben. Marktwert bringt Flexibilität im Kaderbau. Ja, dazu kommen wir am Morgen in der nächsten Episode auch jetzt im Detail drauf. Wichtig, nicht auf Punkte schauen, sondern auf Profit bei kurzfristigen Käufen, ja, und dieser Unterschied zwischen kurzfristig und langfristig ist natürlich auch entscheidend, welche Strategie ihr da bespielt. Von daher, ihr Lieben, herzlichen Dank für diese Episode heute und ich freue mich schon auf unsere letzte, dritte Episode, wo wir uns nochmal ein paar Spieler anschauen, so ein bisschen Kader, Formation, Strategie und Typen nochmal anschauen, wird auch mega interessant. Ich freue mich auf euch.
Kann ich nur zurückgeben. Ich habe auch Bock und ich glaube, in der dritten Episode wird es dann auch sehr unterhaltsam für alle, die schon ganz gut im Game sind.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.